Warum ist das Abnabeln dann so kompliziert von den Eltern?
Naja, das wird uns ja so nicht beigebracht.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
Und mein Gast diese Woche ist die Sachbuchautorin, systemische Therapeutin und Psychologin Sandra Konrad. Hallo Sandra.
Hallo Sven. Zum Beispiel, ich fühle mich in Gegenwart meiner Eltern oft wie ein kleines Kind und werde von meinen Gefühlen überwältigt. Oder meine Eltern sind der Hauptstreitpunkt in meiner Beziehung. Aber aus Schuldgefühlen entsteht entweder eine Lähmung oder auch richtig Groll. Darum geht es, das gehört auch zum Erwachsenenwerden dazu, dass wir die Enttäuschung unserer Eltern aushalten. Je gelöster die Konflikte mit den Eltern sind, desto weniger Knoten entstehen eben auch in allen anderen Beziehungen. Wurzeln und Flügel, das ist das, was Eltern ihren Kindern mit auf den Weg geben sollten. Und dann kommen die auch gerne zurückgeflogen.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
Hast du jemals jemanden getroffen, der die keine Probleme mit den Eltern hatte?
Boah, das ist eine gute Frage. Naja, manchmal gibt es ja Leute, die sagen, bei mir war alles in Ordnung und dann freue ich mich für die.
Und hinterfragst das dann nicht mehr, weil du Sorge hast vor der Antwort, die dann kommt.
Ich lasse das dann so stehen. Ich meine, meistens als Psychologin ist es ja eher so, dass die Leute kommen und sagen so, ich habe einen Freund, ich habe eine Freundin, ich frage für die, weil irgendwas XY los ist. Insofern ist ganz schön, wenn mal Leute mir erzählen, dass alles in Ordnung ist.
Ist das immer noch so tatsächlich, dass Menschen manchmal kommen und sagen, ja, ist für jemand anders oder so?
Ja, manchmal ja und manchmal, meistens sind die Leute auch ganz gerade raus. Das hat sich ja Gott sei Dank in den letzten 20 Jahren total geändert, dass es nicht mehr so ein Tabuthema ist, zum Psychologen oder zur Psychologin zu gehen.
Wenn wir mal auf das Verhältnis zu unseren Eltern schauen, kannst du sowas festmachen aus deiner Sicht, was Anzeichen angeht, wann es vielleicht ein schwieriges Verhältnis zu Eltern ist, die du vielleicht als Psychologin schon als Anzeichen erkennst, die mir aber vielleicht gar nicht so klar sein müssen, wenn ich mit dem Leidensdruck erstmal komme?
Ja, also deswegen habe ich extra im Vorwort meines Buches so ganz viele Sätze aufgeschrieben, woran man erkennen kann, dass man mit den Eltern noch verstrickt ist, weil oftmals ist den Leuten das tatsächlich gar nicht bewusst. Die haben dann auf ganz verschiedenen Ebenen Probleme, entweder mit den Eltern, aber eben auch in der Partnerschaft mit den Kindern, mit Chefs oder Chefinnen oder KollegInnen. Und dann verstehen die das dann eben auch.
Was sind das zum Beispiel für Sätze?
Ja, also zum Beispiel, ich fühle mich in Gegenwart meiner Eltern oft wie ein kleines Kind und werde von meinen Gefühlen überwältigt. Oder meine Eltern sind der Hauptstreitpunkt in meiner Beziehung. Oder ich fühle mich schuldig, weil ich meinen Eltern nicht genüge und so weiter und so fort. Und das ist dann immer schon so ein Indiz dafür.
Wie groß kann Leidensdruck in Bezug auf das Verhältnis zu unseren Eltern sein?
Ja, irre groß.
Ja?
Irre groß, ja. Mhm. Also das sind dann, ne, also oft gibt es Menschen, die unter ganz, ganz starken Schuldgefühlen den Eltern gegenüber leiden, weil sie entweder ihr Leben nicht genauso ausrichten, wie die Eltern sich das vorstellen würden, oder weil die Eltern ihnen immer das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein oder ihnen nicht ausreichend viel zu geben. Oder eben diese Ohnmacht, von der ich eben auch schon sprach. Also dass man sich wirklich, sobald man bei den Eltern am Kaffeetisch sitzt, fühlen die Leute sich dann wieder wie 5, 6, 7, 8 und könnten eigentlich weinen vor entweder Wut oder auch vor Verletzung, weil sie sich wieder nicht gesehen fühlen oder nicht geliebt fühlen.
Ist das etwas, vielleicht kann man das mal in einem Beispiel erläutern, wo Menschen tatsächlich kommen, weil sie das auch so, ja, diese Situation sehr früh da sind, oder startest du möglicherweise auch in therapeutischen Kontext erstmal an einem anderen Punkt und man kommt dann so klassischerweise darauf zu sagen, ah, guck mal, wie ist denn so Verhältnis zu den Eltern heute gestaltet? Weißt du, wie ich das meine, dass man so ein bisschen immer einen Umweg dahin kommt?
Das kommt drauf an. Wie gesagt, es kommen ja einige, die sagen, ich habe so Schwierigkeiten mit meiner Mutter oder mit meinem Vater, ich muss mir das mal angucken. Und andere kommen dann zum Beispiel im Rahmen einer Paartherapie und dann finden wir in diesen Sitzungen heraus, dass die Eltern sich wie so ein Abziehbild vor den anderen schieben und das eigentlich mit den PartnerInnen das ausdiskutiert oder das ausgefochten wird, was sich mit den Eltern nicht getraut wird.
Kannst du das mal in einem Beispiel erläutern, wie sowas dann aussieht?
Also ich gebe mal ein Beispiel, zum Beispiel ein Mann, der eine sehr übergriffige Mutter hatte, die sich wirklich in alles eingemischt hat und ihn in seiner Autonomieentwicklung total gestört hat. Und da war das dann so, wenn die Frau nur gefragt hat, Schatz, wann kommst du heute zum Abendessen nach Hause? Dann ist er schon ausgerastet, weil das für ihn ein Übergriff, ein Angriff auf seine Autonomie. Ich entscheide selber, wann ich nach Hause komme. Und da kann man dann eben so ganz schön sehen, okay, was ist hier eigentlich gerade los? Worum geht's eigentlich? Auf wen bist du eigentlich wütend? Und wie alt fühlst du dich auch gerade, wenn du in solchen banalen Alltagssituationen eigentlich so überreagierst? Und da kam dann auch drauf, ne, also mit so ein paar Fragen, dass er gesagt hat, oh mein Gott, ich bin eigentlich so wütend auf meine Mutter, weil ich durfte nie was machen und immer diese Kontrolle. Und das hat dann halt seine Frau abgekriegt.
Ist das typischerweise etwas, was sich als Autonomie vielleicht später äußert, wenn man so übergriffige Eltern hatte? Oder kann das auch in eine andere Richtung gehen? Also Autonomie hört sich erstmal plausibel an, weil es die Entwicklung in die andere Richtung ist. Ne? Ich hatte übergriffige Eltern, also will ich autonom sein. Ich kann mir vorstellen, das muss nicht immer so sein, oder?
Nö, das kann auch genau ins Gegenteil umschwenken. Also wenn wir eben nicht altersgemäß abgelöst sind, dann kann es auch sein, dass wir uns den Vorstellungen der Eltern total unterwerfen. Und das sind echt zum Teil sehr tragische Lebensläufe, weil dann lebt man schlimmstenfalls am eigenen Leben vorbei. Man ergreift dann irgendeinen Beruf, den die Eltern toll fanden, oder man tritt in die Fußstapfen der Eltern, weil die sich das gewünscht hatten. Aber eigentlich wollte man was ganz anderes machen.
Wenn du sowas sagst, wie dass jemand dann auch kommt, von dem Beispiel, was du gerade erzählt hast, und dann auch sagt, ich merke eigentlich, ich bin auf meine Mutter wütend. Wenn jemand sowas in der Therapie äußert, ist das mit, ich weiß gar nicht, was kommt da für ein Gefühl hoch? Ist das Wut, Trauer, vielleicht auch Erkenntnis?
Wenn jemand dieses Gefühl benennen kann und sagt, eigentlich ist das ein alter Konflikt mit meiner Mutter, so meinst du das?
Nee, oder wenn in dem Moment so der, in Anführungszeichen, Groschen fällt und man so das Gefühl hat, nee, eigentlich merke ich gerade, ich bin wütend auf meine Mutter. So.
Ja, das ist ja erstmal ein großartiger Moment, dass wir, wenn wir lernen, unsere Gefühle den Personen und Situationen zuzuordnen, wo sie eigentlich hingehören, das ist erstmal total erleichternd, aber oft auch erschreckend zugleich, weil manchmal spüren Menschen dann ja auch, das habe ich jetzt ja jahrelang an der falschen Person ausgelassen. Mhm. Oder ich habe immer wieder, komme ich in bestimmte, also zum Beispiel eine Frau, die so eine ganz fitte, intelligente Frau, die aber beruflich nicht weitergekommen ist. Und der Grund war, dass sie sich immer mit ihren Vorgesetzten in die Haare gekriegt hat. Und dahinter stand irgendwann die Erkenntnis, dass sie eigentlich die ganze Zeit gegen ihren dominanten Vater kämpft, der in ihrer Kindheit auch gewalttätig war. Und ihre Überlebensstrategie war, mit aller Macht dagegen anzugehen. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, also als Kind war das vielleicht das, was sie emotional am Leben gehalten hat, aber als erwachsene Person, wenn man dann bei jeder Weisung des Chefs noch an die Decke geht oder mit dem Streit anfängt, dann ist es natürlich klar, dass man sich da selber quasi ein Bein stellt.
Ja, ich stelle es mir auch energetisch unheimlich anstrengend vor.
Ja, wahnsinnig anstrengend. Ja. No, deswegen ist mir das Thema, liegt mir das Thema ja auch so am Herzen, dass ich mir so wünschen würde, dass wir alle verstehen, wie wichtig die gesunde Ablösung von unseren Eltern ist, weil je gelöster die Konflikte mit den Eltern sind, desto weniger Knoten entstehen eben auch in allen anderen Beziehungen.
Würdest du das so basismäßig sagen, weil es eine der ersten wichtigen Beziehungen ist, die wir so haben, und wenn die nicht geklärt ist, dann wird der Rest schwierig?
Ganz genau, so ist das, ja.
Du hast jetzt gerade auch so einen Begriff vorhin schon mal benutzt wie verstrickte Beziehung zu den Eltern. So würdest du, das ist auch ein Bild, was für dich gut funktioniert, weil eben nicht gelöst so.
Genau, genau. Damit können meine KlientInnen auch viel anfangen, weil es eben gleich so bildhaft ist. Ne?
Ich merke das auch gerade bei mir. Ich will jetzt nicht sozusagen unser Gespräch für eine Einzeltherapie, obwohl ich die gerade dabei
habe. Doch, mach mal.
Also ich merkte gerade bei mir, dass bei uns zum Beispiel gab es früher so einen Fall, das sonntägliche Familienmittagessen. Bevor ich auf das Mittagessen eingehe, ein paar Infos. Sandra Konrad ist promovierte Psychologin und systemische Therapeutin und kennt sich eben auch gut mit Familientherapie aus. Deshalb jetzt zum Familienmittagessen. Ich kürze das mal eben ab. Also, meiner Mutter war das sonntags immer sehr wichtig. Sie hat sich Mühe gegeben, aber das passte nicht so ganz, weil Sonntag, zu unseren Freizeitplänen als Kinder. Vor allem auch, weil es nie eine festgelegte Zeit gab, an dem das Essen stattgefunden hat. Das war also insgesamt nicht gut planbar und all das hat immer wieder zu Konflikten geführt. Ich habe natürlich irgendwann verstanden, dass das meiner Mutter wichtig ist und auch, warum es ihr wichtig ist. und habe irgendwann nochmal verstanden, was das eigentlich mit mir gemacht hat, dass da sehr viel Druck und Erwartungshaltung mit da war. Und gleichzeitig hat das später, ich konnte da so eine Verbindung zu ausbauen, weil das selbst zu so einer Autonomie geführt hat, dieser Satz, ich entscheide, wann ich nach Hause komme, ich entscheide, wann ich was esse. Da habe ich mich gerade sehr so drin wiedergefunden. Mhm. Jetzt kommst du.
Ja, stell mir eine Frage.
Nee, im Sinne von so, ich lege das analytisch vor dich und erhoffe mir Einsortierung.
Naja, die Frage ist ja, hast du heute Leidensdruck?
Nee, also jein. Ich würde nicht sagen akut, aber ich würde sagen, es ist ein Muster, was diese Erwartungshaltung sich zu gewissen Ereignissen immer wieder Bahn bricht. Stichwort Geburtstage, Weihnachten, Ostern, wo ich häufig das Gefühl habe, es ist eine ähnliche Erwartungshaltung. Und dann spüre ich manchmal einen Druck, der, glaube ich, der eigentlichen Situation gar nicht angemessen ist.
Ja, und da ist es ja dann immer ganz schön nochmal, sich kurz zu verorten, wie alt bist du jetzt und wie alt warst du damals? Damals konntest du da nicht raus und deine Mutter das erwartet hat, dann als Kind müssen wir mehr oder weniger die Füße stillhalten. Aber heute, das ist ja das Tolle am Erwachsenensein, heute kannst du mitgestalten. Heute kannst du entscheiden, wie möchtest du eigentlich den Geburtstag deiner Mutter feiern. Also möchtest du den ganzen Tag da sein? Willst du 3 Tage das ganze Wochenende da verbringen? Möchtest du vielleicht nur Blumen vorbeibringen und so weiter und so fort? Und dann wird das etwas, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht nur, also du reagierst nicht nur aus der Kindrolle oder aus so einer Opferrolle, aus so einer unterworfenen Rolle heraus, sondern aus der Erwachsenenrolle, dann hast du ja viel mehr Möglichkeiten, das alles mitzugestalten. Und jetzt kommt das Tolle daran, wenn wir das tun, wenn wir aus der Kindrolle aussteigen und uns kurz mal klar machen, wie alt wir eigentlich sind und das Ganze dann mitgestalten, dann kann das so viel angenehmer werden für uns, aber auch für alle anderen.
Nee, meine Mutter ist enttäuscht, wenn sie nicht das kriegt, was sie nicht will.
Ja.
Weißt, was ich sagen will damit, ne? So, natürlich kann ich das gestalten, und aber dass sie vielleicht eine andere Vorstellung hat und dass ihre Enttäuschung zum Ausdruck kommt, rein fiktives Beispiel natürlich, ich frage für einen Freund, müsste ich natürlich in dem Moment trotzdem auch als Erwachsener erstmal aushalten. Da kann man durchgehen und dann kann sich das verändern, aber trotzdem ist das etwas, was auch im Raum sein kann.
Darum geht es, das gehört auch zum Erwachsenenwerden dazu, dass wir die Enttäuschung unserer Eltern aushalten. Dass wir trotzdem, auch wenn wir Dinge anders tun, das tut mir jetzt leid für deine Mutter, also liebe Mutter von Sven, sorry.
Ich werde es auf dich schieben.
Also vielleicht muss man das auch nicht am Geburtstag direkt ausdiskutieren, aber es geht darum, wir werden ja nicht geboren, um die Erwartungen unserer Eltern zu erfüllen, sondern unsere Eltern setzen uns netterweise in die Welt, um uns unser Leben zu schenken, das wir dann auch gestalten müssen.
Wie würdest du sagen, also jetzt sehen wir jetzt mal. Ja.
Darf ich noch was sagen? Weil das Problem ist, und da werden ja wahrscheinlich alle Mütter und Väter in der gleichen Situation. Natürlich ist es so, dass man traurig sein kann, dass man auch enttäuscht sein kann. Aber die Frage ist, wenn die Kinder sich immer verbiegen und wenn die so große Schuldgefühle haben und eigentlich alles nur aus Pflichtgefühl machen, dann werden das keine ganz tollen Begegnungen sein. Mhm. Es ist ja viel schöner, auch für Eltern so ein Vertrauen drauf zu haben, dass das Kind richtig Bock hat zu kommen, dass es richtig Lust hat, mich zu sehen, mich zu besuchen. Oder machen wir was Schönes, wo wir alle Spaß dran haben, als wenn ich das Gefühl habe, ja, einmal im Jahr kommen die halt, weil ich so ein Schuldgefühle verteile.
Das setzt aber voraus, dass auch Eltern darauf einen Zugriff haben, ne?
Das wäre ideal. Ablösung ist ja auch keine Einbahnstraße.
Auch ein schöner Satz. Ablösung ist keine Einbahnstraße.
Ja, also ich meine, Kinder haben die Entwicklungsaufgabe, dass sie sich loslösen müssen von den Eltern im Laufe der Zeit. Und Eltern haben die Entwicklungsaufgabe, die nicht einfach ist, die auch schmerzhaft ist. Aber die Aufgabe lautet, die Kinder loszulassen. Wurzeln und Flügel, das ist das, was Eltern ihren Kindern mit auf den Weg geben sollten. Und dann kommen die auch gerne zurückgeflogen.
Wenn das so ist, das hört sich auch ganz vernünftig an, auch vor dem Hintergrund, dann schafft man nochmal erwachsene Begegnungen und so. Warum ist das Abnabeln dann so kompliziert von den Eltern?
Naja, das wird uns ja so nicht beigebracht. Das ist ja was, wo wir alle irgendwie durchgehen müssen. Und ich möchte noch was anfügen, weil ich habe ja eben sowas gesagt mit der Enttäuschung, dass wir das aushalten müssen, unsere Eltern auch mal zu enttäuschen. Umgekehrt ist es aber auch ein ganz wichtiger Teil der Ablösung, dass wir auch die Enttäuschung über unsere Eltern aushalten. Weil unsere Eltern sind ja nicht immer nur perfekt oder so, wie wir uns das wünschen würden. Und es ist ganz wichtig, wenn wir erwachsen werden, dass wir uns von Erwartungen an die Eltern verabschieden, die die noch nie erfüllen konnten. Mhm. Weil sonst ist die Enttäuschung auch ein bisschen hausgemacht. Also wenn ich gebe jetzt mal ein banales Beispiel, wenn ich meine Mutter nicht kochen kann und ich weiß das schon mein ganzes Leben und ich fahre immer, wenn ich 50 bin, immer noch hin mit tierisch Hunger im Bauch, dann weiß ich, dass ich enttäuscht sein werde, weil sie kann es halt nicht. Und da könnte man dann überlegen, und dieses Beispiel kann man jetzt auf jede emotionale Geschichte übertragen, was wäre besser, wenn ich meine Mutter besuche?
Zusammen essen zu gehen, wenn das möglich ist, oder vorher was zu essen.
Ganz genau, ganz genau. Also sich selbst versorgen, dass ich nicht mehr erwarte, dass meine Mutter mir irgendwie das gibt, was sie noch nie konnte, sondern ich versorge mich selbst. Ganz wichtiger Teil der Ablösung.
Und gleichzeitig, also wenn die Mama jetzt mal, um das Beispiel weiterzuspinnen, sagt, ja, ich will aber kochen, weil die Mama glaubt, sie kann, das ist dann das mit der Enttäuschung. Ne? Da muss man einmal sagen, hey du, ich würde mir wünschen, oder dass wir das anders gestalten, ne? Ich mache mal andere Vorschläge, oder muss im Zweifelsfall auch mal sagen, du, mit der Meinung bist du leider alleine.
Ganz genau. Ja, und dann kann man ja gucken, wie du eben gesagt hast, vielleicht findet man da ein tolles Restaurant, wo man gerne hingeht, oder man kocht vielleicht gemeinsam was. Wo steht denn geschrieben, dass immer nur die Mutter oder die
absolut.
Eltern? No, also und plötzlich ergeben sich ganz andere Geschichten miteinander.
Kannst du sowas schildern wie, ich weiß nicht, ob es das gibt, so Steps auf dem Weg des Abnabelungsprozesses? Gibt es sowas?
Ja, gibt es ganz viele. Also es fängt an mit der Geburt und der tatsächlichen Abnabelung. Dann gibt es ja die ganzen kleinen Geschichten, Kita, Schule, erste Klassenfahrt. Dann geht es weiter in der Pubertät. Das ist eine ganz große, wichtige Ablösungsphase. Dann die erste Liebesbeziehung, Auszug aus dem Elternhaus, finanzielle Unabhängigkeit und Partnerwahl. Und das sind so die ganz, ganz großen Geschichten.
Das heißt aber nicht, dass die emotionale Ablösung wirklich parallel funktioniert haben muss, oder?
Genau, da wollte ich hinkommen, weil das sind so diese offensichtlichen Meilensteine der Ablösung. Und darunter, da ist es wichtig, dass die emotionale Ablösung, dass die irgendwie mitläuft. Und da gibt es halt so ein paar Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Und das, also eine Sache ist, dass wir uns von den unpassenden elterlichen Erwartungen und Aufträgen befreien. Also dass wir wirklich schauen, was passt zu mir und was passt nicht. Und wenn was nicht passt, dann ist es wichtig, die zurückzuweisen.
Aber das heißt ja erstmal, eine Selbstreflexion muss da sein. Ne? Ich muss irgendwie die Verbindung herstellen können zwischen, ich habe da einen Leidensdruck und da kommt der her, oder? Das muss irgendwie nochmal so eine kognitive Erkenntnis muss vorgelagert sein, oder?
Ja, das ist den meisten Menschen ja schon bewusst. Ne? Also die Leute kommen ja nicht zu mir und sagen, mir geht's schlecht, ich weiß gar nicht warum, sondern die sind ja schon auf dem Weg im Labyrinth, um zu gucken, woran liegt es. Und manchen ist das auch ganz klar, dass es der Job ist oder der Partner oder die gesamte Lebenssituation und. Also also so viel Zugriff haben die meisten dann doch schon. Mhm. So, also das wäre so der erste Punkt. Das zweite ist das, was ich eben auch schon gesagt habe, dass wir auch eigene Erwartungen an die Eltern aufgeben, dass sie so werden, wie sie noch nie waren, oder dass sie uns endlich das geben, was sie uns noch nie gegeben haben. Das ist ganz wichtig, damit wir mit unseren Enttäuschungen besser umgehen können. Mhm. Und dann, ganz wichtiger Punkt, dass wir lernen, unsere eigenen Bedürfnisse und auch unsere eigenen Grenzen erstmal zu erkennen und dann noch zu formulieren.
Ich finde, das hört sich logisch an. Wer da noch tiefer einsteigen will, dem sei auch Sandras aktuelles Buch empfohlen. Das heißt, nicht ohne meine Eltern, wie gesunde Ablösung all unsere Beziehungen verbessert. Und gemeint sind damit auch die Beziehungen zu unseren Eltern. Und dazu gehört es dann eben auch, dass wir diese Schritte gehen, über die wir gerade sprechen. Und unter anderem unsere Bedürfnisse dann auch gegenüber unseren Eltern formulieren. Übst du sowas? Weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn Menschen diese Verstrickung haben, dass das ein ganz... Also, dass das eine Riesenhürde ist, das zu formulieren vor den Eltern.
Ja, es ist total. Und das übe ich tatsächlich. Und erstmal geht es darum zu verstehen, wie setze ich eine Grenze. Also erstmal muss ich sie natürlich in mir wissen und erkennen. Und dann gibt es die zwei Punkte Kommunikation und Aktion. Das heißt, ich muss es sagen, ich gebe mal ein Beispiel. Eine Klientin von mir, wo die Mutter einfach sehr bedürftig war und sehr einsam war und ganz oft vor der Tür stand und sogar während ihrer Arbeitszeit wirklich sie auch überfallen hat.
Also übergriffig auch in dem Sinne.
Ja, bedürftig, übergriffig, wie auch immer. Also je nachdem,
wie man es empfindet.
Genau. Und meiner Klientin ist das sehr, sehr schwer gefallen, eine Grenze zu setzen. Aber ihr war klar, so kann das nicht weitergehen, wenigstens während der Arbeitszeit. Dann hat sie Kommunikation ihrer Mutter gesagt, pass mal auf, zwischen 9 und 18 Uhr bitte nicht mehr anrufen, weil da muss ich arbeiten. So, was passiert? Die Mutter ruft natürlich trotzdem an. Und dann kommt die Aktion. Und
ich gehe nicht dran.
Sie, ja, wunderbar. Sie ist nämlich rangegangen und dann hat sie angefangen zu diskutieren. Mama, ich habe dir doch gesagt, jetzt nicht. Ja, aber wo ist denn da die Grenze? Also das heißt, sie hat ihre eigene Grenze gar nicht eingehalten. Und über dieses Üben, also der Mutter das zu vermitteln und dann einfach nicht ans Telefon zu gehen, irgendwann gewöhnt man Menschen dann ja auch diese Grenzen an oder grenzüberschreitendes Verhalten auch ab.
Ja, ich muss nur eben aushalten, dass dann erstmal was zurückkommt, was emotional vielleicht anstrengend ist. Ne? Missverständnis, Wut, Trauer, Enttäuschung, was auch immer. Ne? Auch damit muss ich erstmal dann umgehen in dem Moment.
Ja, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, du hast ja vorher deine eigenen Schuldgefühle oder schlechtes Gewissen.
Rein fiktiv.
Und wir wissen ja alle, was passiert. Wir alle kennen das, wir verbiegen uns, wir gehen über unsere Grenzen.
Es geht uns schlecht.
Schuldgefühl. Es geht uns schlecht. Und wir kriegen irgendwann eine tierische Wut im Bauch auf die Person oder wir agieren das dann auf anderen Feldern aus und dann kriegt es irgendwie der Partner, die Partnerin oder die Kinder ab. Aber aus Schuldgefühlen entsteht entweder eine Lähmung oder auch richtig Groll. Mhm. Und das ist auch nicht schön für die Eltern. Das ist ja für Eltern auch schrecklich.
Ja, und für einen selbst, man fühlt sich ja auch nicht gut damit, ne?
Ja.
Kannst du, ja?
Sven, ich muss noch weitermachen, weil das ist, jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt bei der Ablösung. Da waren wir nämlich eben gerade auch schon dran. Du hast ja gesagt, da muss man das aushalten lernen. Ja, und jetzt
lernen wäre vielleicht sogar die bessere Formulierung.
Oder halten lernen, genau. Und jetzt kommt der Punkt, wenn wir aufhören, von unseren Eltern was zu erwarten, was die nicht können, dann gibt es eine ganz schöne Alternative. Wir können uns nämlich selbst gute Eltern sein. Wir können uns selbst die Mutter oder der Vater sein, die wir immer uns gewünscht oder gebraucht hätten. Und dadurch werden wir emotional unabhängiger. Und dann gelingt es uns auch, Erwachsener auf die Eltern zu schauen und vielleicht auch manchmal deren Unvermögen einzuordnen in deren Biografie, dass wir sehen, boah Mann, was hatten meine Eltern vielleicht auch für eine schlimme Kindheit oder was haben die nicht bekommen, was sie uns deshalb nicht geben konnten. Und dann entsteht so ein viel milderer, liebevollerer Blick wieder auf die Eltern, wo man sich dann wieder auch ganz anders annähern kann.
Das kann ich mir also auch gut vorstellen. Bei der Einformulierung hake ich gerade noch so ein bisschen. Kannst du einmal noch mal, nicht böse gemeint, das hört sich ein bisschen nach einem sehr guten Psychologensatz an, wir können uns die Eltern sein, die wir selbst nie hatten. Das ist so ein bisschen wie, es ist nie zu spät, eine gute Kindheit gehabt zu haben.
Nee, den Satz hasse ich.
Das
den,
dachte ich mir.
Nee, auf den Satz kann ich gar nicht, weil wir können ja nicht zurückgehen.
Rückdrehen.
Das geht nicht, das ist Quatsch, der regt mich auch richtig auf. Ja. Aber was wir heute machen können, wir sind ja jetzt erwachsen und ab heute kann ich für mich selber sorgen.
Das meinst du damit?
Das meine ich. Ich kann es halt nicht, solange ich das auslagere und mir wünsche, dass mein Vater mir endlich irgendwann das gibt, was ich mir schon immer dann bleibe ich in der Kindrolle. Das ist blöd für mich.
Und krieg's auch nicht im Leben möglicherweise, weil ich glaube, er muss es mir liefern und holt es mir auch nirgendwo anders.
Ganz genau. Und deswegen ist es gut, eher zu gucken, dass ich mir entweder Hilfe hole, aber eben nicht bei den Eltern, weil die können es ja offensichtlich nicht. Oder und über diese Hilfe, also jetzt spreche ich von therapeutischer Hilfe, da lernen wir ja, uns selber besser zu versorgen. Und zwar zum Beispiel und auf unsere Gefühle zu achten, da nicht immer so drüber wegzugehen, wie wir es vielleicht gelernt haben.
Kannst du an irgendetwas festmachen oder vielleicht auch Klienten oder Patienten von dir, dass sie merken, ich merke, ich habe diese Abnabelung erreicht, daran kann ich das festmachen. Ist das ein Gefühl? Ist das eine Aktion? Weißt du, was ich meine? Woran merke ich, dass ich den Schritt gegangen bin?
Naja, den Schritt.
Ja, die Schritte oder dass
ja
ich.
Ja, ja. Ja, es ist ja echt ein lebenslanger Prozess zum Teil, ne? Und aber ich habe das ganz oft und du hast das in deinem Leben schon gehabt, ich habe das in meinem Leben schon gehabt. Es gibt immer wieder so Punkte, wo wir merken, es ist einfacher. Es geht mir nicht mehr ganz so nahe oder ich habe das gut hingekriegt, diesen Konflikt, oder ich bin nicht so abgerutscht. Wir nennen das ja, wenn man auf so eine Kindebene abrutscht, dann spricht man von Regression. Das geht ja ganz schnell, dass man so getriggert wird von, das kann ein Blick sein, den die Eltern.
Nee, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Verstehe ich gar nicht.
Ja, dann wunderbar. Dann ist ja bei dir alles in Ordnung.
Bei mir
und dann
ist alles
bist
gut.
Du hundertprozentig abgelöst.
Sandra, wir haben für jeden Gast immer eine ganz kleine Spontanitätsübung vor.
Oh Gott.
Ja, genau. Guck mal, ob das geht. Versuche mal bitte, folgende Sätze zu vervollständigen. Den folgenden Rat wiederhole ich ganz häufig in Therapien.
Ganz spontan, ne? Nee,
jetzt weinen Sie doch nicht.
Nee, okay, weißt du, warum ich jetzt richtig lange stocke?
Weil du eigentlich keine Ratschläge geben willst.
Ganz genau. Ja, ganz genau. Aber ich kann dir die typischste Frage, die ich stelle, da werden jetzt alle Klienten lachen oder weinen.
Wie geht's Ihnen?
Wie fühlst du dich gerade? Hm. Wie fühlst du dich jetzt gerade?
Da geht's ein bisschen um mit sich in Kontakt kommen, reinspüren, in den Moment ankommen.
Du kannst ja gar nicht glauben, wie entfremdet ganz, ganz, ganz viele Menschen von ihren Gefühlen sind, weil wir das so gelernt haben.
Wenn ich mal einen Rat brauche, dann
rufe ich alle meine Freundinnen an.
Auf einmal.
Auf einmal mache ich eine Konferenzschaltung.
Okay. Ich schütze mich selbst, indem ich
durchatme.
Und letzter Satz. Dafür bräuchte ich mal Therapie.
Mein Hund stirbt bald.
Ernst? Wirkliches Beispiel?
Also mein Hund stirbt wirklich bald. Die ist schon ganz alt. Die hört nichts mehr, die sieht nichts mehr. Die erschreckt sich immer, wenn ich nach Hause komme oder wenn wir irgendwie mit ihr Gassi gehen wollen. Dann muss sie erstmal wieder, so ist alt werden. Ne?
Und da steht ein Abschieds- und Trauerprozess an oder hat schon begonnen?
Ja, da bereite ich mich jetzt vor.
In Bezug auf unsere Eltern, kannst du das benennen? Warum können wir unsere Eltern schwer loslassen oder vielleicht auch verlassen?
Wir sollen doch unsere Eltern, wer spricht davon, die Eltern zu verlassen? Das ist mir auch ganz wichtig, deswegen habe ich den Titel auch bewusst genannt, nicht ohne meine Eltern, weil Ablösung heißt nicht, die Eltern zu verlassen. Ablösung heißt nicht, den Kontakt abzubrechen. Ablösung heißt nicht, weniger zu lieben, sondern reifer zu lieben.
Ja, ich denke an sowas. Das ist so ein bisschen, an welchem Punkt im Leben ist es vielleicht mal okay zu sagen, jetzt gibt es mal einen Kontaktabbruch. Das heißt nicht auf ewig, ne?
Ach so, okay.
Kommt man an so einen Punkt manchmal? Also ist der gerechtfertigt ist jetzt so ein, ich will es gar nicht so bewerten, aber kann das manchmal ein sinnvoller Weg sein?
Beim Kontaktabbruch geht man davon aus, das passiert in ganz, ganz wenigen Familien und dann muss was ganz Schlimmes vorgefallen, so Gewalt oder Missbrauch. Und das sind tatsächlich Fälle, wenn du mich fragst, gibt es Gründe, warum man den Kontakt abbrechen sollte? Ich würde da sowieso nie zu raten, aber es gibt Situationen, wo Kinder sich schützen müssen, weil die Eltern nicht bereit sind, über ihr Fehlverhalten zu reflektieren. Und wenn das Fehlverhalten in irgendeiner Form für die Kinder bedrohlich, gefährlich ist, dann ist es natürlich sinnvoll, da irgendwie sich zu schützen. Aber Kontaktabbruch ist so weit verbreitet. Es gibt da eine so hohe Dunkelziffer. Und ich arbeite ja auch ganz oft mit Familien, wo einer den Kontakt abgebrochen hat und die kommen dann oft zu mir, wenn die sich wieder annähern wollen. Mhm. Und ich verstehe Kontaktabbruch meist als wie so ein, wie sagt man, in der Bahn, wenn man so die Notbremse zieht.
Das geht jetzt gerade nicht mehr anders. Ich gehe diesen Schritt mal, aber mal gucken, wie lange so.
Ganz genau. Also es ist erstmal auch so, sagen die Betroffenen dann, es ist eine Erleichterung. Manche haben Schuldgefühle, für andere ist es aber erstmal so eine Verschnaufpause. Erstmal ein bisschen durchatmen und ein bisschen einfach Ruhe voneinander haben. Aber die meisten Menschen wollen ja gute Beziehungen untereinander zu ihren Eltern auch haben. Und es gibt dann oft wieder so Annäherungen. Und die sind auch übrigens für mich oft sehr bewegend, weil sich viele Missverständnisse angehäuft haben, weil es sehr viele Verletzungen gab. Und wenn Eltern das dann schaffen, in dieser Pause zu reflektieren und zu verstehen, warum das Kind diese Pause gebraucht hat, dann sind das wirklich ganz, ganz, ganz bewegende Begegnungen, wo auch wieder ganz viel möglich ist. Und wenn sie bereit sind zuzuhören, das gilt übrigens auch für die Kinder. Mhm. Ne? Also wenn da irgendwie so der Wunsch nach Annäherung da ist, aber beide eben auch sozusagen aufeinander zugehen wollen, dann ist da auch wieder viel möglich.
Aber das ist so, wie du sagst. Wahrscheinlich braucht es dann A, eine Bereitschaft von beiden Seiten und B, auch die Fähigkeit zum Zuhören, zum drüber nachdenken. Ich habe so eine, vielleicht ist das auch nur eine Sorge, dass man manchmal so Kontakt abbricht und dann gibt es ein schlechtes Gewissen und dann versucht man irgendwie einen Neuaufbau und dann sind Eltern in ihrem Verhalten aber so wie vorher. Ne? So, und dann hat sich nichts, also du kannst ja nur dich beeinflussen. Du kannst ja nicht beeinflussen, wie deine Eltern agieren. Und dann hat sich vielleicht gar nichts verändert.
Da wären wir dann wahrscheinlich bei dem Punkt, wenn ich meine Bedürfnisse kenne und formuliere, meine Grenzen kenne und formuliere, bin ich ja wahrscheinlich schon mal einen großen Schritt weiter. Und wenn ich von meinen Eltern eben nichts verlange, was sie mir nicht geben können, dann bin ich auch einen Schritt weiter.
Eine Sache würde ich ganz gerne noch ansprechen, weil mir die doch noch im Kopf rumspukt. Also das sind die gesellschaftlichen Erwartungen, würde ich das jetzt mal nennen, von denen ich glaube, dass die da sind oder dass man die spüren kann. Also sowas wie, man muss als Kind doch für seine Eltern da sein. Erst recht, wenn es vielleicht Richtung Lebensende der Eltern geht und dann sowas wie Krankheiten vielleicht nochmal verstärkt eine Rolle spielen können. Dass da so ein gesellschaftliches Narrativ, eine Erwartungshaltung da irgendwie reinkommt.
Das ist definitiv gegeben und das kann man auch an sich selbst schon, stellen wir uns vor, wir sind im Altersheim und wir sehen dann alte Menschen, die wirklich nie besucht werden. Als erstes kommt wahrscheinlich in vielen so der Gedanke, oh, die gemeinen Kinder, warum kommen die eigentlich nicht und kümmern sich nicht ein bisschen? Und wir betrachten aber nicht, naja, wie war denn die Beziehung das ganze Leben über? Ne? Und das ist, es gibt eine ganz große gesellschaftliche Erwartungshaltung und gerade in filialen Beziehungen, also mit filial ist gemeint die Beziehung von den Kindern zu den Eltern, da stecken oft wirklich ganz schöne heftige Moralvorstellungen mit drin. Also, und am Ende ist es so, es ist ja ein Generationenvertrag, der moralisch so uns aufgedrückt wird, den Kinder aber ja nie mitverhandelt haben. Also Kinder werden ja geboren, das suchen die sich nicht aus. Und dann kommen sie in irgendein Elternhaus und die Eltern können sie sich auch nicht aussuchen. Und dann wird man groß miteinander und dann entsteht aber so eine Verpflichtung. Manche sagen ja auch, ich kriege Kinder, weil ich im Alter nicht allein sein will.
Das ist erstmal eine egoistische Entscheidung.
Das ist eine ganz schön egoistische Entscheidung und es gibt eben kein Recht. Es gibt kein Recht auf Liebe. Also es gibt gute, richtig schöne, gesunde Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Da haben die Eltern aber auch vorher eine Menge für getan. Und dann sind wir wieder bei Bindung und Autonomie. Also dann haben die Eltern den Kindern einmal geholfen, dass sie sicher gebunden sind. Und zum Zweiten haben sie ihnen aber auch geholfen bei der Autonomieentwicklung, bei der gesunden Ablösung. Und ich habe da schon ein Problem mit, weil es ist auch so traurig, wenn Eltern anfangen aufzurechnen, statt zu vertrauen. Und wenn sie...
Wie meinst du das?
Naja, also wenn man so mit Schuldscheinen wedelt.
Ach so, im Sinne von, nee, ich habe dir jetzt noch vielleicht eine Ausbildung finanziert oder ermöglicht oder was auch immer.
Weißt du, wie oft ich für dich aufgestanden bin? Weißt du, wie meine Kaiserschnittnarbe noch immer weh tut? Mhm. Weißt du, wie teuer das war, dich bis durch die Ausbildung zu bringen? Mhm. Genau, also und das ist eben dieses Wedeln mit Schuldscheinen. Und das ist so traurig, weil dadurch entwertet man eigentlich die Beziehung, die man hat. Weil so eine gute, gesunde Beziehung basiert ja auf Liebe und Liebe ist freiwillig und wenn Kinder und Eltern einander lieben, dann müssen wir überhaupt nicht von Schuld sprechen, dann müssen wir auch keine Schuldgefühle haben.
Ist das auch keine Kategorie, die wichtig ist in dieser Beziehung, ne?
Überhaupt nicht, weil das ist doch so, wenn man sich den Eltern verbunden fühlt, dann macht man ganz viel gerne, dann macht man es aus freiem Herzen. Und gleichzeitig ist es aber eben auch wichtig zu schauen, also da sind wir wieder bei den Grenzen. Ne? Ich habe ja auch, wenn ich das bei ganz vielen Frauen sehe, so in der Lebensmitte, die sich manchmal zerreißen, was die Care-Arbeit anbetrifft. Ne? Also die sind für die Kinder zuständig und gleichzeitig werden die eigenen Eltern alt, dann noch die Eltern des Partners oder der Partnerin und dann jonglieren und rotieren die wirklich so nur noch durchs Leben.
Mhm. Naja, löst man sich auch so selbst auf. Wo bleibt man da selbst? Ne?
Und dann ist es wieder gut, sich selbst eine gute Mama zu sein und zu überlegen, was kann ich eigentlich? Was kann ich leisten? Das und das will ich, das ist mir wichtig, ich will den Kontakt zu allen halten. Wie kann ich das machen, dass ich hier nicht nur auch noch auf dem Zahnfleisch krieche?
Hast du zum Abschluss ein Beispiel, an dem nochmal deutlich wird, weil du vorhin so gesagt hast, manchmal bewegt sich auch, das ist ja... Auf der einen Seite darf man das, glaube ich, ein Stück auch zulassen. Auf der anderen Seite vermute ich, wirst du auch so eine professionelle Haltung für dich da trotzdem finden. Hast du nochmal so was im Kopf, was dich selbst nochmal berührt hat in dem Kontext?
Ja, du meinst jetzt Familientherapie? Mhm. Oh, da kann ich gerade gar nicht einen Fall rausgreifen. Es ist wirklich, also zu sehen, wenn Menschen sich miteinander in irgendeine Sackgasse reinmanövrieren und die dabei begleiten zu dürfen, wie sie sich wieder rausmanövrieren. Das ist für mich echt, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber es ist wirklich total beglückend und ich bin da super dankbar, dass ich mir alleine so einen tollen Job ausgesucht habe.
Na, hast du auch gut für dich gesorgt.
Ja, habe ich auch gut gemacht. Ganz abgelöst.
Ja, und deine Eltern sind okay mit dem Job, den du machst?
Ja, und selbst wenn sie es nicht wären, dann hätte ich den trotzdem gemacht.
Sagt Sandra Konrad, hat das Buch geschrieben, Nicht ohne meine Eltern, ist systemische Therapeutin und Psychologin und war diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Sandra, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir auch, Sven. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn ihr das mögt, was Reil und ich machen, dann lasst uns gerne ein paar Sterne da, also nicht weniger als 5. Ich wünsche euch erstmal eine gute Zeit. Bin Sven Präger, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.